Ich möchte gerne vor der Predigt noch einmal beten. Danke, Jesus, dass du zu uns gekommen bist. Danke, Vater, dass du Jesus zu uns gesandt hast. Und danke, dreieiniger Gott, dass du dich offenbarst, dass du redest, dass du uns teilhaben lassen möchtest an der ewigen Liebesbeziehung, die zwischen euch besteht. Und ich bitte dich, dass du auch jetzt die Predigt segnest, dass du deine Worte an uns segnest, dass du mein Herz öffnest, dass du unsere Herzen öffnest und dass, ja, meine Worte deine sind. Amen. Wir wollen weitermachen in der Predigtreihe über die Bibel und über die Frage, was machen wir mit der Bibel? Und wir hatten da vor 2 Wochen mit einer Predigt angefangen, die ich heute fortsetzen möchte, weil das sonst insgesamt zu viel geworden wäre. Es geht heute weiter mit dem Thema die Bibel, ein Buch aus dem Leben und für das Leben. Es ging da um Anfragen an die Bibel, die bei vielen Leuten heutzutage da sind. Kann die Bibel wahr sein? Kann sie wahr sein, wenn sie übernatürliche Sachen berichtet, wie zum Beispiel Wunder? Und überhaupt, kann sie wahr sein, wenn sie ein religiöses Buch ist, beziehungsweise dass sie auch einfach uralt ist? Das ist doch unwissenschaftlich, was in der Bibel steht. Es ist unwissenschaftlich, sie für wahr zu nehmen. Und die Wissenschaft sagt doch was anderes. Bibel und Glaube, so meint man, das gehört alles so in die Kategorie vage und geistlich. Aber Naturwissenschaft und Fakten, das ist was anderes. Damit kann man einfach mehr und auch viel fester was anfangen. Und wir hatten uns da vor 2 Wochen dann genauer die Frage angeschaut, ist die Bibel eine weltfremde Bibel? Passt sie in unsere Zeit? Kennt sie unsere Zeit? Oder ist sie wirklich einfach nur veraltet? Es ging da auch vor allem um die Frage der Wunder. Haben die Menschen das früher eben geglaubt, aber heute wissen wir, dass sowas nicht sein kann. Und da habe ich gesagt, dass Wunder nicht unbedingt gegen die Naturwissenschaften widersprechen. Wunder lassen sich einfach nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden erfassen. Das sind 2 unterschiedliche Bereiche. Und dann haben wir auch diese Tabelle gesehen, auf der nächsten Folie, wo ich gesagt habe, wir müssen naturwissenschaftliches Denken von naturalistischem Denken unterscheiden. Es gibt da ein paar Unterschiede. Und bei naturalistischem Denken, da sind Wunder wirklich nicht möglich. Aber sie sind deshalb nicht möglich, weil sie von vornherein ausgeschlossen werden und nicht, weil man das irgendwie empirisch nachprüfen kann. Und das Ganze war in der Predigt sozusagen der erste Punkt, eben ob die Bibel eine weltfremde Bibel ist. Und heute machen wir da weiter, immer noch zum gleichen Thema, ein Buch aus dem Leben und für das Leben. Und heute schauen wir nochmal genauer auf diese Sache, ist die Bibel wissenschaftsfeindlich? Das ist der 2. Punkt und dann sind wir heute quasi mal direkt beim 2. Punkt, der dann auch schon der 3. Punkt ist. Aber das alles eben eine komplette Predigt. Also, was können wir über das Verhältnis von Bibel und Wissenschaft sagen? Und da ist eine erste Frage, in welchen Bereich der Wissenschaft gehört die Bibel denn eigentlich? Und dazu lese ich uns nochmal 4 Verse vor, die wir auch vor 3 Wochen schon hatten. Und zwar beginnt so Lukas seinen Bericht über Jesus. Er sagt da, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeuger und Diener des Wortes gewesen sind. Also viele haben das schon gemacht, aufgeschrieben und versucht, das zusammenzutragen, was die Apostel über Jesus gesagt haben. Und jetzt sagt er, Vers 3, und jetzt hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also was sagt Lukas hier? Er sagt, Leute, ich sammle historische Daten. Ich schaue mir an, was ist passiert. Und er schaut, dass er dafür möglichst gute Quellen hat. Augenzeugenberichte. So sagt Lukas, arbeitet er. Und so können wir dann auch nachträglich mit der Bibel arbeiten, ähnlich wie er das gemacht hat. Und ähnliche Fragen stellen, wie er das gemacht hat. Und dann können wir auch sagen, okay, die Bibel, die ist kein naturwissenschaftliches Buch. Das will sie gar nicht sein. Das war nie ihre Absicht. Die Bibel will kein naturwissenschaftliches Lehrbuch oder so sein. wo die Bibel Sachen zur Natur sagt, da glaube ich, können wir ihr auch vertrauen. Aber in erster Linie ist die Bibel ein historisches Buch. Sie berichtet vor allem über Dinge, die passiert sind. Über Historie, über Geschichte, Sachen, die sich ereignet haben. Also die Naturwissenschaften sind die falsche Sparte, die die Bibel bearbeiten sollten, die beziehungsweise die mit der Bibel etwas arbeiten, mit der Bibel arbeiten können. Wer die Bibel sozusagen wissenschaftlich angehen will, der ist eher unter anderem in den Geschichtswissenschaften aufgehoben. Dort arbeiten Historiker und Historiker arbeiten mit Quellen, vor allem mit schriftlichen Quellen, mit Texten. Und sie bewerten Quellen und sie fragen, wie hängen verschiedene Ereignisse miteinander zusammen. Also ähnlich wie Lukas das gemacht hat. Er hat geschaut, wie hängen die Ereignisse zusammen, was ist passiert, und er schaut, dass er gute Quellen hat. So hat das Lukas gemacht und so kann man auch nachträglich an die Bibel herangehen. Als Historiker, als Geschichte. Und für Historiker ist die Bibel eine ausgezeichnete Quelle. Wenn wir die Bibel mal mit anderen Quellen aus der Antike vergleichen, dann müssen wir sagen, die Bibel ist die am besten überlieferte Quelle der gesamten Antike. Ich habe mal eine Grafik mitgebracht, wo man das sieht. Also erstmal, wie das damals ausgesehen hat, wenn man damals einen Text kopieren wollte, musste man ihn per Hand abschreiben. Und von diesen Abschriften sind über die Zeit viele kaputt gegangen oder auch verloren gegangen. Deshalb hat man da heutzutage nicht mehr alles, was es damals gab. Und manchmal hat man auch nur einen kleinen Fetzen oder eine einzelne Seite, wie hier auf diesem Bild. Aber auch manchmal, so ab dem 3. Jahrhundert, auch schon ganze Bücher vom Neuen Testament. Und wenn man jetzt das Neue Testament vergleicht mit anderen antiken Texten, zum Beispiel Texte von Cäsar oder von Homer, dann ist es so, von der Bibel gibt es mit Abstand am meisten Abschriften, nämlich insgesamt über 5500 Stück. Also das ist dieser große gelbe Kreis. Je mehr Abschriften es gibt, desto größer ist dieser Kreis. Und auf Platz 2, das ist der zweitgrößte Kreis, das ist Homer mit ca. 1700 Abschriften. Also Bibel hat ungefähr dreimal so viele oder ein bisschen mehr als dreimal so viele Abschriften sind vom Neuen Testament vorhanden wie von Homer. Also es ist sehr gut überliefert, man hat sehr viel Textmaterial. Und dann sehen wir noch an einer zweiten Sache, wodurch die Bibel eine super gute, historisch gut überlieferte Quelle ist. Und zwar ist bei ihr der Abstand zwischen Originaltext und der ältesten Abschrift, die man hat, sehr, sehr klein. Und auch das sieht man, ich weiß nicht, ob man es von hinten sieht oder ob man es von vorne sieht. Man soll es in der Grafik sehen, je weiter eine Quelle vom Zentrum weg ist. Das heißt, da liegt viel Zeit dazwischen, zwischen der ältesten Abschrift, die man hat, und dem Original, als es geschrieben wurde. Also Neue Testament wurde irgendwann im Jahr 100 nach, also im ersten Jahrhundert geschrieben, und die ältesten Abschriften hat man dann schon 40 bis 70 Jahre nach Christus oder nach diesen Ereignissen. Die haben es natürlich früher geschrieben, aber was man an Papyrus noch hat, an Schriftfetzen oder an ganzen Büchern, das ist noch ein bisschen später, aber an Seiten, das ist 40 bis 70 Jahre die ältesten zurückliegenden Abschriften, die man hat. Also man kommt fast bis zum Original. Das nächste, was in der Antike eben vergleichbar ist, wo der Abstand mit am geringsten ist, das ist unter anderem Josephus, wo aber auch ganze 200 Jahre dazwischen liegen, zwischen dem, was er geschrieben hat, Original, und die ältesten Abschriften, die man hat. Und all das macht das Neue Testament als Quelle eben sehr brauchbar und sehr zuverlässig. Es kann sehr sicher festgestellt werden, was der originale Wortlaut der Bibel ist. Und das ist bei anderen antiken Quellen viel, viel weniger der Fall. Und auch inhaltlich kann man bei der Bibel, das sind sozusagen nur die äußeren Rahmenbedingungen, aber auch inhaltlich kann man bei der Bibel historisch so viel erforschen und so viel nachvollziehbar machen. Man kann nachvollziehbar machen, wie sich das Christentum aus dem Judentum entwickelt hat, was für Gründe es dafür gab, weil da dieser besondere Mann namens Jesus lebte. Und da ist vieles historisch besser belegt und sehr gut nachvollziehbar, besser als es bei vielen anderen Geschichten ist, wo man oft auch spekuliert, sicherlich auch viele Sachen weiß, aber auch Sachen, Lücken, die man nicht weiß, füllen muss mit Interpretationen, wie es sich zugetragen hat. Also die Bibel und was sie berichtet, das muss historisch angeschaut werden und sie kann da meiner Meinung nach einer Überprüfung wirklich gut standhalten. Beim Alten Testament, da ist es zum Teil etwas schwieriger, einfach weil es noch ein bisschen länger zurückliegt. Das wäre nochmal ein Thema für wann anders. Also das ist ein erster Gedanke zu der Wissenschaftlichkeit der Bibel. Und dann möchte ich noch einen zweiten Gedanken weitergeben. Nämlich den, dass der christliche Glaube grundsätzlich auch sehr an Wissenschaft interessiert ist. Und das vor allem wegen der Bibel. Die Bibel selbst legt dafür den Grundstein. Also die Bibel hat ein Interesse daran, dass man sich mit Dingen auseinandersetzt und dass man diese Welt, in der wir leben, erforscht. Woran sieht man das in der Bibel? Zum Beispiel in den Sprüchen. Da gibt es eine Aussage in Kapitel 25, Vers 2, da heißt es, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber ist es, eine Sache zu erforschen. Also es wird gesagt, es ist was Lohnenswertes, was Besonderes, eine Sache zu erforschen, ihr auf den Grund zu gehen, Wissen über sie zutage zu fördern. Und zwar auch bei den Sachen, die Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat. Er hat darin alles Mögliche so geschaffen, dass man es auch erforschen kann. Die Tierwelt, über die Sterne, über den Menschen und so weiter, in allen Bereichen. Überall hat er es geschaffen und man kann es erforschen. Und das sieht man auch daran, wie er diese Welt eben geschaffen hat. Wir sehen, er hat sie geordnet geschaffen und gleichbleibend geschaffen. Und dann heißt es zum Beispiel im Schöpfungsbericht in 1. Mose 1, Vers 14, und Gott sprach, es sollen Lichter am Himmel sein, also Sonne, Mond und Sterne. Sollen Licht am Himmel sein, um zu unterscheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie werden dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Also Gott sagt hier und Gott schafft dafür, unter anderem die Himmelsgestirne, dass man daran Zeitabstände bestimmen kann. Tage und Jahre, die immer gleich bleiben. Und dann ist es nicht nur bei den Gestirnen so, sondern unser ganzer Kosmos funktioniert nach zu erforschenden Gesetzmäßigkeiten. Weil es einen Schöpfer gibt, der nicht willkürlich ist oder der diese Sachen ändert, sondern der bestimmte gleichbleibende Sachen geschaffen hat. Und weil sie gleich bleiben, kann man sie erforschen, kann man Gott auf der Spur sein und fest sagen, ja, so und so ist es. Weil er es so gemacht hat. Und so sind die modernen Naturwissenschaften nicht irgendwo entstanden, sondern die modernen Naturwissenschaften sind in unserer westlichen Welt entstanden, weil wir vom Christentum und von der Bibel geprägt waren. Hier sind die modernen Naturwissenschaften entstanden, einfach weil man aufgrund der Bibel fest davon überzeugt war, Gott hat diese Welt so und so gemacht. Und dann ist sie auch so und so. Und dann können wir sie auch erforschen und damit rechnen, dass wir über das, was wir über sie feststellen, dass es auch wirklich stimmt und auch so bleiben wird. Und dass sich das lohnt, weil wir dem Schöpfer auf der Spur sind. Also die Bibel war mit dafür verantwortlich, dass in Europa die modernen Naturwissenschaften entstanden sind. Viele der ersten Naturwissenschaftler waren tiefgläubige Christen. Und deshalb würde ich sagen, stehen sich Bibel und Naturwissenschaften nicht grundsätzlich feindlich gegenüber. Es gibt ein Kampffeld und es gibt Meinungsverschiedenheiten, ja. Aber ich glaube, das letztlich nicht wegen der Sache selbst, sondern bei der Art und Weise, wie man es macht. Und auch bei der Tatsache oder bei den Ergebnissen, zu denen man kommt. Zum Beispiel bei dem klassischen Thema Schöpfung versus Evolution. Auch da gibt es eine ganze Reihe Naturwissenschaftler, die auch da für die Glaubwürdigkeit des biblischen Schöpfungsberichts argumentieren. Und das auch mit rein naturwissenschaftlichen Argumenten. Da hatten wir ja zum Beispiel letztes Jahr die Vorträge von Boris Schmidtgall bei uns, der uns dazu einiges gesagt hat, dass Leben nicht einfach so entstanden kann, der da im Labor versucht hat, Moleküle zu synthetisieren und das unheimlich schwer war, das mit modernster Technik und mit viel Intelligenz reingeben, super schwer war, es die einfachsten Moleküle zu synthetisieren, die für Leben notwendig sind und es einfach schwer vorstellbar ist, dass sich das ohne göttlichen Einfluss einfach so ergeben hat. Die Vorträge kann man sich gerne nochmal auf unserer Homepage nachhören oder auch so im Online findet man dazu manches. Zum Beispiel kann man einfach Wort und Wissen eingeben, googeln und da stößt man eben auf diese Organisation, wo auch Boris Schmidtgeil mitarbeitet. Und solche Sachen zeigen eben, Bibel und Naturwissenschaften sind nicht grundsätzlich entgegengesetzt. Es gibt sicher noch andere gute Ansätze und gute Adressen, aber das mal als eine Wort und Wissen. So, und dann möchte ich uns noch eine dritte Sache weitergeben, woran deutlich wird, wie wissenschaftsfreundlich die Bibel ist. Und das sehen wir daran, wenn wir darüber nachdenken, wie wichtig Schrift und Sprache ist für Wissen. Also Schrift und Sprache ist unheimlich wichtig für Wissen und die Bibel benutzt Schrift und Sprache, weil sie eben unter anderem genau das machen will, Wissen vermitteln. Und das tat die Bibel schon zu einer Zeit, Schrift und Sprache benutzen, wo das alles andere als selbstverständlich war. Also auch schon im alten Israel, da war Lesen und Schreiben super wichtig. Es gibt einen Vers im Buch Richter. Dieser Vers ist eigentlich nur eine kleine Randnotiz. Aber er zeigt uns trotzdem etwas, welchen Stellenwert Lesen und Schreiben für das Volk Gottes in der Bibel hat. Und schon eben schon damals in dieser Zeit. Und so heißt es da in Richter 8, Vers 14, und er, das ist einer von den Richtern, der da von der Schlacht wiederkommt, er fing einen Jungen von den Männern von Sukkot und fragte ihn aus. Also er hat sich da einen Jungen zur Seite geholt aus dieser Stadt Sukkot, fragt ihn ein bisschen was aus und dann gibt er ihm Auftrag oder was der Junge dann macht, da schrieb der ihm die Obersten von Sukkot und seine Ältesten auf 77 Mann. Was sehen wir daran? Dieser Junge konnte lesen und schreiben. Und das war in der damaligen Zeit alles andere als normal. So gut wie alle waren Bauern und Viehzüchter. Auch in Israel war das so. Aber in Israel, da war es wichtig, dass man lesen und schreiben konnte. Dieser einfache Junge konnte es. Er hat sich zufällig irgendeinen gepackt. Dieser konnte lesen und schreiben, wahrscheinlich weil alle Jungen in Israel lesen und schreiben konnten. Es wurde ihnen beigebracht. Es war ihnen wichtig, zu dieser Zeit, wo das alles andere als selbstverständlich war. Es war ihnen wichtig, weil durch Lesen und Schreiben ist es viel einfacher möglich, Wissen zu verarbeiten. Also Wissen weiterzugeben und Wissen aufzunehmen. Schrift ist dafür so genial. Ein Beispiel. Wenn ich zu Hause mal abends schnell einkaufen muss und Hannah legt gerade einen unserer Jungs ins Bett und ich möchte sie dabei natürlich nicht stören, damit einer der Jungs nicht wieder wach wird oder so, aber ich will ihr auch sagen, dass ich eben kurz einkaufen bin, damit sie sich nicht wundert, wenn sie dann aus dem Kinderzimmer rauskommt. So, und wie könnte ich ihr das jetzt mitteilen, wenn ich ihr das nicht schreiben könnte oder sie nicht lesen könnte? Ich würde ihr wahrscheinlich ein Bild malen, mit einem Supermarkt, vielleicht mit einem Auto drauf. Und dann würde sie aus dem Kinderzimmer rauskommen, das auf dem Tisch liegen sehen, würde das Bild sehen, aber sie könnte es immer noch völlig missverstehen. Sie würde denken, ist das ein Ausmalbild für einen der Jungs? Was ich durch Schrift machen kann, ist, ich kann ihr in 4 Worten und in 5 Sekunden völlig klar kommunizieren, was ich kommunizieren will. Bin eben bei Lidl. Lesen und Schreiben ist so hilfreich, um Wissen zu vermitteln. Außerdem trainiert Lesen und Schreiben einen, mit Sprache gut umzugehen und präzise und sorgfältig umzugehen. Lesen und Schreiben ist absolut notwendig, um in der Schule zurechtzukommen, um gute Leistungen zu erzielen. Auch für akademische Berufe ist Lesen und Schreiben unablässig. Schon relativ schnell baut Bildung zu einem Großteil komplett darauf auf, dass man lesen und schreiben kann. Sprache ist so wichtig und Bildung. Und im Judentum ist bis heute Bildung super wichtig. Juden machen nur ungefähr 0,2% der Weltbevölkerung aus. Aber von ihnen kommen etwas mehr als 20% aller Nobelpreisträger. Sie sind bis heute enorm gut gebildet. Warum? Ich glaube letztlich, weil sie ein Volk der Schrift sind, weil sie ein Volk der Schrift sind, weil sie ein Volk der Heiligen Schrift sind. Sie und auch wir Christen haben ein Buch, für das es sich so sehr lohnt, gut lesen und gut schreiben und gut denken zu können. Weil oft geht es dabei eben auch darum, Gedankengänge zu erkennen, Gedankengänge nachzuvollziehen und zu diskutieren, abzuwägen, Argumente abzuwägen, ob der Text so zu verstehen ist oder so. Also es hat ganz, ganz viel mit Wissen, mit Argumentieren und auch mit Logik zu tun. Um Wissen fassen zu können, um es klar und geordnet verarbeiten zu können, braucht man Sprache. Sprache ist das beste Mittel, um Wissen zu transportieren, weil Sprache ausreichend komplex ist und gleichzeitig so einfach wie möglich ist. Deshalb bauen auf Sprache alle anderen Wissenschaften irgendwie auf. Für alles braucht man Sprache. Sprache ist so grundlegend für Wissen. Dadurch, dass Gott die Bibel hat schreiben lassen, in Schrift, in Sprache, die wir verstehen, dadurch appelliert Gott ständig an uns, unseren Verstand zu gebrauchen. Wir sollen ermitteln, welches Wissen er uns durch diese Texte mitgeben möchte. Und was die Bibel sagt, das erfährt man nicht nur, indem man einfach betet. Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir das machen sollten, auch vom Bibellesen, das Beten hilfreich ist und nötig ist und dass wir damit um Gottes Kraft bitten und er wirklich wirkt. Aber allein beten, wir müssen, oder es gibt noch mehr, was wir tun können, um die Bibel zu verstehen. Und was die Bibel sagt, das erfährt man auch nicht, indem man es sich nur von anderen sagen lässt, was da drin steht oder was es bedeutet. Nein, Gott möchte, dass wir, und auch das ist gut und sinnvoll, dass wir uns darüber gegenseitig aufklären, was die Schrift bedeutet, dass man es anhört, was der andere darüber denkt oder dass die, die geschult sind, dass die es weitergegeben. Das hat Gott schon auch mit Absicht gemacht. Aber Gott möchte auch, dass wir unseren Verstand gebrauchen und Sachen erforschen. Er appelliert an uns, unseren Verstand zu gebrauchen. Er hat die Bibel in Schrift geschrieben, in Sprache geschrieben, die wir verstehen können, die wir fassen können. Und dann will ich uns das heute Morgen mitgeben. Du kannst Sachen wissen. Du kannst Sachen wissen aus der Bibel, aber auch sonst Sachen, die Gott in diese Welt hineingelegt hat. Und es ist eine wunderbare Sache, Sachen, Dinge wissen zu können. Deshalb hab Freude daran, gute Bücher zu lesen, ein gutes Sachbuch zu lesen. Hab Freude daran, dich auch in deinem Beruf fortzubilden. Es lohnt sich auch da, Fachwissen zu haben. Du kannst dadurch besser und effektiver arbeiten. Du kannst anderen was beibringen. Geh Sachen auf den Grund. Geh Sachen auf den Grund, die für dich wichtig sind und für die Verantwortung wichtig ist, die Gott dir gegeben hat. Und viele Dinge kannst du auch durch Erfahrung und durch Ausprobieren lernen und dadurch dir Wissen aneignen. Gartenarbeit, Handarbeit, Haushalt führen. Und wenn du da weißt, wie Sachen gut wachsen oder Sachen gut laufen, kannst du auch damit anderen was Gutes tun. Oder auch, wenn du dich da rein vertiefst, sind das Sachen, die du auch wieder an andere weitergeben kannst. Erfahrungswissen, praktisches Wissen. Du kannst es weitergeben an deine Kinder oder deine Enkel oder an Nichten und Neffen. Und ja, wenn man es an Kinder weitergibt, oder Enkel oder nicht nur Neffen, natürlich kostet es mehr Zeit, ihnen die Sachen zu zeigen, sie an der Hand zu nehmen und sie zu begleiten. Es kostet mehr Zeit, als es eben selber zu machen. Es braucht Geduld, wenn sie dann mal nicht wollen. Aber entscheide dich bewusst. Ich will ihnen viel beibringen. Und sie sollen wissen, wie Sachen gehen und funktionieren und warum. Und weshalb und wozu? Es ist eine wunderbare Sache, dass wir Dinge wissen können. Wissenschaft fängt nicht erst an, wenn man Professor oder Doktor ist. Jeder von uns hat einen Verstand. Natürlich auch unterschiedlich begabt. Es muss nicht jeder alles machen und können. Und das eine ist dann auch nicht wertvoller oder besser als das andere, sondern jeder so, wie Gott es ihm gegeben hat. Es geht nicht darum, einfach gebildeter zu werden oder viel zu wissen. Es geht vor allem darum, seinen Verstand so einzusetzen, wie Gott es möchte. Man kann auch einen genialen Verstand haben und sich damit aber nur irgendwelche falschen oder schlechten Dinge ausdenken. Zum Beispiel, wie kann ich am besten ins Louvre einbrechen? Aber man kann ihn auch einsetzen und zum Beispiel zur Seelsorgeschulung gehen, die jetzt nächsten Samstag wieder ist. Auch dafür braucht man seinen Verstand, muss aktiv zuhören, es ist da viel, was man verarbeiten muss. Man kann ihn für gute Sachen einsetzen, um besser Menschen helfen zu können. Setze ihn für das ein, was Gott dir gegeben hat. Und man kann seinen Verstand auch untätig lassen und immer schlechter ausgeprägt sein lassen. Zum Beispiel, wenn man ständig nur YouTube-Shorts schaut, die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird. Aber man kann seinen Verstand auch trainieren und schleifen. Auch bei deinem Verstand ist es, wie Salomo über die Axt oder ein Messer mal gesagt hat, wenn das Eisen stumpf geworden ist und niemand die Schneide schleift, so muss man seine Kräfte mehr anstrengen. Schleife deinen Verstand. Was dabei zum Beispiel helfen kann, ist, sich mal vor Augen zu führen, wie Argumente funktionieren. Und da gibt es so eine Übersicht, die ich mal gesehen habe. Und da sind eben ein paar Beispiele, was eben falsche Argumente sind, die aber immer wieder verwendet werden, auch im ganz normalen Leben. In Gesprächen, es hilft beim Zeitungslesen, diese Argumente zu verstehen, bei theologischen Gesprächen. Es hilft wirklich insgesamt beim Denken und letztlich auch bei sowas wie Seelsorge oder in normalen Gesprächen. Ich habe uns da mal ein paar Beispiele mitgebracht und das ist quasi aufgezogen als ein Gespräch zwischen zwei Robotern. Und daran kann man eben lernen, was falsche Argumente sind oder sein können. Weil das oft eben ganz typische Sachen sind, die man sicher auch zum Teil kennt oder auch selber verwendet. Aber damit kann man es eben ein bisschen besser erkennen, ob da auch wirklich gut argumentiert wird. Und deswegen hier mal ein paar Beispiele. Es fängt an mit einem Roboter und der sagt, das ist so die Überschrift über das Ganze, Roboter sollten die Welt übernehmen. Und dann sagt ein anderer, Prämisse akzeptiert, bitte nenne deine Argumente. So, dann geht es immer darum, der erste Roboter soll jetzt ein Argument nennen und der zweite antwortet darauf. Und jedes Mal zeigt der zweite Roboter eben, warum das kein Argument ist. Also zum Beispiel sagt der erste dann als ein Argument, wenn wir jetzt nett zu den Menschen sind, werden sie bald ständig Rückenmassagen verlangen. Warum ist das ein falsches Argument? Der andere Roboter sagt, das ist das Dammbruchargument. Du behauptest ohne ausreichenden Grund, dass ein kleiner erster Schritt automatisch zu extremen Folgen führt. Und dann sind alle fühlen sich bedroht und denken, oh ja, stimmt, wir müssen schon den ersten kleinen Grund, das wird wirklich zu einer Riesenkatastrophe führen. Was anderes, nicht aus der Roboterwelt, sondern vielleicht aus unserer Welt, vielleicht wird gesagt, wenn man einen Bibelvers aus dem Zusammenhang reißt, wird diese Person gar nicht mehr richtig die Bibel auslegen. Oder wird keiner mehr in seinem Umfeld die Bibel richtig auslegen, wenn einmal ein kleiner Vers aus dem Zusammenhang gerissen wird. Es ist nicht immer in Ordnung, Verse aus dem Zusammenhang reißen, wir müssen Kontext beachten, aber das führt nicht gleich zu dieser Riesenkatastrophe, dass komplett die ganze Bibel nicht richtig und sorgfältig ausgelegt wird, auch nicht im Leben dieser Person. Das ist das Dammbruchargument. Probiert der erste Roboter nochmal. Er sagt, ich habe einen Menschen getroffen und danach habe ich nicht mehr richtig funktioniert. Deshalb ist der Mensch schuld. Das ist falsche Argument, das ist Scheinkausalität. Eine zeitliche Reihenfolge beweist keine Ursache-Wirkung-Beziehung. Also nur weil B nach A passiert ist, bedeutet das nicht, dass A die Ursache von B war. Vielleicht auch eher ein Beispiel aus unserem Leben. Okay, ich hatte Kopfweh, danach habe ich Fastfood gegessen, dann ging es mir besser. Also hat Fastfood mir geholfen. Würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen, dass das, vielleicht hat es da mal geholfen, aber würde ich nicht unbedingt sagen, dass Fastfood deshalb gesund ist und grundsätzlich immer hilft. Scheinkausalität. Und noch ein Argument, was der erste Roboter einbringt, es ist besser, dass wir die Menschen zerstören, bevor die Menschen uns zerstören. Das ist das Entweder-Oder-Argument und da wird eben ausschließlich zwei Optionen vorgebracht und ausschließlich in Entweder-Oder gedacht. Sagt der zweite Roboter, du vereinfachst die Situation zu stark. Es gibt mehr als nur zwei Möglichkeiten. Auch da vielleicht eher aus unserem Leben wäre das, wenn gesagt wird, okay, als Gemeinde müssten wir in dem und dem Bereich moderner werden, dann werden wir erst wirklich wachsen können oder werden wir junge Menschen erreichen. Kann sein, dass es da einen Zusammenhang gibt, gibt es sicherlich auch manchmal, aber es gibt mehr als diese zwei Optionen, das und das müssen wir machen, sonst wird das und das nicht passieren oder nur das und das ist möglich, aber es könnte auch noch einen dritten, einen vierten, einen fünften Weg geben. Die anderen Sachen überspringen wir mal. Wer gern noch mehr davon hören möchte, kann gerne auf mich zukommen, kann ich ihm das gerne zur Verfügung stellen. Vielleicht entdeckst du das eine oder andere wieder bei dir und es motiviert dich selber auch wirklich gewinnbringend zu argumentieren, weil Gott hat uns einen Verstand gegeben, den wir einsetzen können. Mir hat das zumindest mal sehr geholfen, als jemand das mal durchgegangen ist, diese verschiedenen Argumente. Und auch insgesamt war das für mich persönlich in meinem Leben, im Glaubensleben eine große und wichtige Sache, immer mehr zu merken, wie viel Glaube auch mit Wissen zu tun hat. Die Schule, die war für mich Pflicht, aber ab der Bibelschule und dann im Studium wurde das für mich eine immer größere Sache. Ich habe immer mehr Freude daran bekommen, Wissen zu erarbeiten, mich da richtig rein zu vertiefen und mit anderen auch darüber auszutauschen und es dann auch vorzutragen. Und auch immer mehr zu sehen, auch die Bibel ist ein Buch, das man so intensiv studieren kann und man sich so rein vertiefen kann. Ich habe mich da sehr rein vertieft und in Zeiten des Studiums war ich da zwischendurch auch zu krass unterwegs oder zu einseitig. Vielleicht merkt man auch die ein oder andere Auswirkung davon, vielleicht gut, vielleicht auch manches schlecht. Aber insgesamt war ich zu krass unterwegs und das hatte, denke ich, auf jeden Fall auch seine schlechten Seiten, weil es geht dabei nicht nur um Wissen. Es geht dabei nicht nur um Methode und Analyse und Denken. Es geht vor allem um Beziehung. Wissen ist möglich, weil es Beziehungswesen gibt. Wissen ist möglich, weil Gott ein Beziehungswesen ist und weil er auch uns zu Beziehungswesen gemacht hat. Und er sagt, das wichtigste Gebot ist, und auch das ist Wissen, was er da weitergibt, aber das Wichtigste, selbst bei Wissen ist dann, das wichtigste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Unser Wissen soll da hinführen. Unser Wissen soll uns dazu bringen und soll uns dabei helfen, ihn zu lieben und einander zu lieben. Unser Wissen soll zeigen, wie herrlich dieser Gott ist und wie viel Grund es gibt, diesen Gott zu lieben. Und er hat uns einen Verstand gegeben, damit wir wissen können, damit wir es erfassen können, damit wir es von ihm gesagt bekommen können. Ich liebe dich. Du bist mir wichtig. Und ich bin für deine Schuld gestorben. Das sagt Gott uns. Dieses Wissen gibt er uns mit, weil er Beziehung möchte. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und kannst mit all dem wirklich nichts anfangen oder nur sehr wenig anfangen. Du kannst damit wenig oder nichts anfangen, einfach weil du immer noch diese Frage hast, gibt es Gott überhaupt oder gibt es ihn nicht? Und auch das ist ja eine Wissensfrage. Auch da geht es um Wissen, um Wahrheit. Entweder gibt es ihn oder es gibt ihn nicht. Da gibt es mal ein Entweder-Oder. Zwischendrin würde mir jetzt zumindest nichts einfallen. Ich glaube nicht, dass es was gibt. Entweder gibt es ihn oder es gibt ihn nicht. Und letztlich macht das auch den großen Unterschied bei diesen Themen. Wie weltfremd ist die Bibel? Wie ist das mit den Wundern? Wie ist das mit der Wissenschaft? Kann ich dem vertrauen? Kann ich Gott vertrauen? Wenn man davon ausgeht, dass es einen Gott gibt, der über allem steht und der all diese Sachen gemacht hat und der eingreifen kann. Letztlich machen die Sachen erst dann Sinn und wird man dann verstehen, was die Bibel dazu meint, wenn man erkennt und annimmt, dass es einen Gott gibt. Aber wenn man nicht davon ausgeht, dass es einen Gott gibt, wird man es schwer haben, wirklich dran zu bleiben an dem, was die Bibel sagt. Und dann ist diese Frage, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Ich glaube, das kann nicht durch reine Logik oder rein durch die Vernunft bewiesen werden. Es kann nicht bewiesen werden, aber es kann auch nicht widerlegt werden. Für beides gibt es Argumente, logische Argumente, Argumente aus dem Leben. Und ich würde sagen, es gibt definitiv die besseren Argumente dafür und auch Erlebnisse, Erfahrungswissen, das aber auch echt ist. Es gibt definitiv die besseren Gründe dafür, dass es einen Gott gibt. Aber die Bibel selbst argumentiert zum Beispiel auch nicht dafür, dass es einen Gott gibt. Die Bibel setzt Gott voraus. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. So beginnt alles. Er war einfach da. Oder auch wie es in Johannes 1, Vers 1 heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Letztlich ist beides eine Glaubensfrage und eine Entscheidungssache, für die du Gründe sammeln kannst. Ja, aber am Ende bleibt es eine Entscheidung, eine Glaubensfrage, beides. Und meistens ist diese Entscheidung auch kaum auf dem Denken aufgebaut, auch wenn wir das denken. Aber meistens sind wir viel mehr von anderen Sachen geprägt, von Erziehung, von unserer Kultur, von Gleichaltrigen oder eben vor allem auch von Erlebnissen. All das prägt viel mehr unsere Beziehung zu Gott, als dass wir einfach nur unseren Verstand gebraucht haben. Deshalb, wenn du glaubst, dann freu dich darüber. Du hast dir das nicht erarbeitet. Du hast dir auch die Überzeugungen dazu nicht erarbeitet. Auch bei dir haben viele günstige Faktoren dazu beigetragen. Letztlich hat Gott es so in deinem Leben geführt, dass du ihn kennenlernen durftest. Glaube ist ein Geschenk von ihm an dich persönlich. Danke ihm dafür und freu dich, dass es so ist. Und wenn du nicht glaubst, dann frage dich, was sind die Gründe dafür? Sind es logische Gründe? Muss ich daran arbeiten? Oder was spielt noch mit rein? Und von Gottes Seite steht es fest, wenn du ihn von ganzem Herzen suchst, wird er sich von dir finden lassen, wird er dich zu sich ziehen. Beschäftige dich dazu mit diesem Buch, denn dieses Buch ist ein so reicher Schatz. Es ist ein Buch aus dem Leben und für das Leben, auch für deins. Und dann möchte ich schließen mit Worten aus Psalm 119, Vers 72. Das Wort aus deinem Mund ist mehr wert als 1000 Gold- und Silberstücke. Mögen wir erkennen, was für ein großer Schatz die Bibel ist für jeden von uns. Amen. Damit sind wir am Ende unseres Gottesdienstes und ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und möchte uns gern noch den Segen unseres Gottes zusprechen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.